Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Die pensionierte Beamtin Lara wird 60 Jahre alt und genau an ihrem Geburtstag gibt ihr Sohn, der Pianist Viktor, ein Konzert. Aber Lara ist nicht eingeladen. Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn ist seit Jahren angespannt. Kurzerhand kauft Lara aber eine Handvoll Restkarten und verteilt sie an alte Bekannte.
Ja, Lara, eigentlich müsste ich Ihnen ja was schenken. Also dir was schenken.
Aber das ist doch gerade die Idee. Ich habe 59 Geburtstage hinter mir. Ich möchte endlich mal was anders machen. Wir gehen zusammen in dieses schöne Konzert und dann gehen wir was trinken.
Enttäuschte Erwartungen, gescheiterte Ambitionen und vor allem Kontrollwahn prägen Laras Leben. Einen Tag lang folgen wir dieser Frau, die recht rücksichtslos anderen ihren Rhythmus vorgibt und aufdrängt, so wie hier diesem unbekannten Klavierschüler, den sie ganz zufällig in einer Musikschule antrifft.
Und gut, und weiter. Tempo, 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 ja. La la, la la, la 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 la. Ist doch nicht so schwer.
Willst du das beim Vorspiel auch so machen? Einfach aufhören? Das wird sehr peinlich für alle Beteiligten. Wenn du da so von Note zu Note stolperst. Kein Biss, kein Ehrgeiz, deine armen Eltern.
Nächste Woche kommt der großartige Film Lara von Jan-Ole Gerster in unsere Kinos. Und vor der Sendung hat mich der Regisseur besucht. Und nun ja, die erste Frage lag bei so einer verbissenen Hauptfigur irgendwie auf der Hand.
Würden Sie sich als ambitionsgetriebenen Regisseur bezeichnen?
Ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Und ich weiß nicht, ob mir das immer so gelingt, aber ich habe hohe Ansprüche, um direkt mal eine Brücke zu schlagen zu unserer Hauptdarstellerin Lara, die ja auch an diesen Ansprüchen sogar scheitert und ins Straucheln gerät. Zumindest damals, als es darum ging, sich zu entscheiden, ob sie den Weg geht oder nicht. Und irgendwie war das schon auch ein Anknüpfungspunkt für mich an die Geschichte, dass ich irgendwie doch viel mit diesem Thema anfangen konnte und mich interessiert hat, wie diese Frau damit umgeht, dass sie sich eben anders entschieden hat.
Nur ist das eine Geschichte, die Sie jetzt nicht genuin selbst entwickelt haben. Sie haben sie gefunden in einem Drehbuch eines slowenischen Autors, Blaž Kutin.
Ja.
Was hat Sie sofort an dieser Geschichte, die ja im Schubladenfach bei ihm lag jahrelang und eigentlich irgendwie vergessen war, was hat Sie an dieser Geschichte fasziniert?
Ja, also Blaž hat das Drehbuch tatsächlich vor langer Zeit begonnen, dann auch ein paar Jahre daran rumentwickelt und irgendwie wollte es niemand machen, was sich mir nicht so richtig erschlossen hat, weil ich hatte gleich den Eindruck, dass ich da einen Treffer gelandet hatte, weil so oft hat man das nicht, dass man ein Drehbuch liest, von dem man glaubt, ah, das hätte ich gerne selber geschrieben und man merkt so richtig, wie sich so eine Anspannung löst, ein bisschen wie man sich so einen Lottogewinn vorstellt und was es dann war, was mich so richtig bewegt und auch betroffen hat, das musste ich dann so beim zweiten, dritten Lesen auch ergründen. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass ich oft um die Frage kreise, ob ich auch wirklich das Leben lebe, was ich gerne leben würde. Ich tue es, aber es war auch nicht immer so. Man kommt immer mal wieder ins Zweifeln und ins Grübeln und stellt die Dinge in Frage, die man so fieberhaft betreibt und dem man so intensiv nachgeht und so viel Lebenszeit widmet. Und Lara, die Geschichte von Lara erzählt das auf so eine herrlich beiläufige Weise. Also es spielt wieder an einem Tag und erzählt aber so eine ganz große Geschichte in Form einer ganz kleinen Geschichte und das ist eigentlich etwas, worauf ich eh auch immer sehr stark reagiere und darüber hinaus interessieren mich Menschen mit ausgeprägten Leidenschaften und dementsprechend tragisch finde ich es auch, wenn man diese Leidenschaften nicht ausleben kann. Es ist ein bisschen wie eine unerwiderte Liebe.
Sie sagen, die Geschichte der Film spielt an einem Tag. Es ist ja nicht irgendein Tag, es ist Laras 60. Geburtstag. Wir lernen sie an diesem Tag kennen, eine Frau, die am Fenster steht, es aufmacht, es sich aber dann doch kurzfristig anders überlegen muss, weil es an der Tür klingelt. Sie möchte nämlich springen. Wie würden Sie denn den Zustand dieser Figur ganz am Beginn des Films beschreiben?
Ja, es gibt im Laufe der Geschichte immer wieder Indizien dafür, dass das alles schon eine gewisse Vorgeschichte hat, dass es nicht so richtig gut um die Figur bestellt ist. Sie ist ja sehr früh im Ruhestand, ihr Sohn scheint ausgezogen zu sein, meldet sich seit geraumer Zeit nicht mehr. Eigentlich hat sie Grund zur Annahme, dass dieses Konzert natürlich zu ihren Ehren gespielt wird, weil es kann eigentlich gar kein Zufall sein, dass es an ihrem 60. Geburtstag stattfindet. Aber niemand meldet sich bei ihr und geht auch nicht ans Telefon, wenn sie anruft. Und da erhärtet sich, glaube ich, in ihr ein Verdacht. Dem geht sie jetzt nach und versucht, glaube ich, den ganzen Tag doch irgendwie noch die Kontrolle über ihr Leben, aber auch die Beziehung zu ihrem Kind aufrecht zu erhalten und die Dinge entgleiten ihr mehr und mehr.
Dieses Verhältnis zu Viktor, ihrem Sohn, der ein Konzertpianist geworden ist, mit großen auch Ambitionen, er komponiert selber, er möchte dieses selbst komponierte Stück zum ersten Mal aufführen. Das versucht der Film in einer, ja, in einer Art Reihe von Begegnungen zu ergründen. Aber Sie, hatte ich jedenfalls das Gefühl, versuchen nicht wirklich zu groß zu psychologisieren, wie Lara das geworden ist, was sie ist. Es ergibt sich aus dieser Art von Gespräch. Und ich würde gerne über eine Szene sprechen, die das so schön gefasst hat. Das ist der Moment, wo Lara an ihre alte Musikschule geht und da sitzt ein kleiner Junge am Klavier. Der Lehrer ist gerade rauchen. Eigentlich will sie ihn treffen. Und dann sagt sie, ja, wenn du schon hier sitzt, dann spiel mal etwas. Und dann spielt er und sie fängt an zu klatschen und ihm den Rhythmus vorzugeben. Und ohne, dass der Victor da ist, weil das ist ja gar nicht so, und sehen wir trotzdem die Mutter und den Sohn, wie das einmal war. Ist das Laras Problem, dass sie anderen Menschen einen Rhythmus aufdrängen wollte, den sie selber irgendwie nicht spielen wollte, konnte?
Ja, die Szene zeigt natürlich Blushs Talent als Autor, weil sie ist natürlich, hat natürlich die Qualität einer Rückblende, aber ist in Wahrheit keine. Aber es fällt einem auch nicht so schwer, da sich dann vorzustellen, wie das womöglich mit ihrem eigenen Sohn ausgesehen hat damals. Und ja, ich glaube, Lara ist, wenn die Pferde so mit ihr durchgehen, schon ein recht übergriffiger Mensch, wie man in dieser Szene auch erfährt. Und ich weiß nicht, wie es mit anderen Menschen ist. Man erfährt ja auch ein bisschen was über ihr Berufsleben in der Behörde. Ja, also ich habe tatsächlich mit Corinna nicht so sehr versucht, die Figur zu psychologisieren, wie du es gerade gesagt hast. Corinna kommt vom Theater. Ihr reicht, was der Text vorgibt und vertraut darauf, dass alles, was gesagt werden muss, auch in diesem Text steht. Und das ist eine Herangehensweise, ja, die mir auch liegt und die mir gefällt. Und wir haben uns dann einfach mit dem beschäftigt, was das Drehbuch hergibt. Das war zum Glück viel. Und ja, also ich, was du sagst, dass sie anderen einen Rhythmus vorgibt, ich sehe, ist übergriffig, so würde ich sie beschreiben. Als eine Frau, die, wenn das Temperament mit ihr durchgeht, doch irgendwie sehr zwanghaft und übergriffig sein kann.
Sie ist auch als Kinofigur, vor allem fürs deutsche Kino, ein bisschen eine Ausnahme, weil sie natürlich auch unsympathisch ist. Und man legt da schon sehr viel Wert drauf im deutschen Kino, dass die Hauptfigur zumindest sehr sympathisch ist. Also wie faszinierend ist das dann für einen Regisseur, gerade so eine Figur, die ja in jeder Szene präsent ist, dann zu verfolgen über einen Film? Und wie sehr muss man widerstehen, zu sagen, ja, so ein bisschen Sympathie muss ich hier doch noch überhelfen?
Das ist natürlich der eigentliche Reiz an dieser Figur, dass sie widersprüchlich ist, dass sie hin und wieder ein bisschen manipulativ und niederträchtig ist, dass sie nicht sehr zugänglich ist. Und trotzdem war die große Herausforderung natürlich, den Schmerz und die Verletztheit und auch die Enttäuschung dieses Menschen sichtbar zu machen. Und ja, also ich finde oder erfasse das Kino so auf, dass es doch irgendwie immer wieder darum geht, irgendwie das zu ergründen, was uns als Menschen ausmacht. Und das kann eben nicht nur bedeuten, dass es immer nur um sympathische Figuren gehen kann. Ich glaube aber auch, dass man diese Zugänge irgendwie schaffen und erzählen muss, um einer Figur nahe zu kommen. Und das war der Anspruch, den wir an die Geschichte hatten.
Corinna Harfouch spielt Lara, sie ist Lara. Es ist ein gigantischer Auftritt. Warum ist sie die perfekte Lara?
Also sie ist die perfekte Lara für mich persönlich gewesen. So langsam kristallisiert sich heraus, dass das auch andere so sehen, weil sie bekommt ein ganz gutes Feedback für diese Rolle. Ich habe sie vor vielen Jahren im Theater gesehen, in einer Inszenierung von Jürgen Gosch, Die Möwe. Da spielt sie übrigens auch schon eine leicht narzisstisch gestörte Mutter, die sich an ihrem armen Sohn abarbeitet, der, glaube ich, Schriftsteller werden möchte oder Stückeschreiber. Und da hatte ich so eine regelrechte Corinna-Erleuchtung. Ich saß da relativ weit vorne in der 5. Reihe und dachte, das ist der absolute Wahnsinn, was diese Frau macht. Ich kannte sie natürlich schon jahrzehntelang aus Kino und Fernsehen, aber da war ich verzaubert und da entstand der Wunsch, irgendwann mal mit Corinna Harfouch zu arbeiten. Und als mir dann dieses Drehbuch in die Hände fiel, war das eigentlich schon so ab Seite 1 oder 2, war das klar. Da erschien sie vor meinem geistigen Auge als Lara und dann war ich auch nicht mehr davon abzubringen. Das fast so ein bisschen von ihrer Zusage abhängig gemacht, ob ich den Film mache oder nicht. Also vielleicht war ich da auch ein bisschen zu rigoros, wie so ein trotziges Kind. Ich will das nur mit Corinna machen. Aber es kam auch gar nicht zum Äußersten, weil Corinna hat das Buch dann bekommen. Ich habe sie über die üblichen Wege zukommen lassen, habe noch einen netten Brief dazu geschrieben und dann haben wir uns getroffen. Und am Ende dieses Tages oder am Ende dieses Treffens war dann klar, dass wir das zusammen machen.
Der Film spielt fast ausschließlich in West-Berlin. Das Konzert findet auch in der City West statt. Wie wichtig war Ihnen das? Weil ich hatte das Gefühl, dass die Locations schon auch sehr viel an sich über Lara und ihre Umwelt aussagen. Aber nicht nur.
Ja, der Film spielt in Charlottenburg. Es war trotzdem wichtig, dass sie da nicht so mittendrin wohnt, sondern dass das etwas ist, was sie auch so ansteuert und auch eine kleine Strecke zurücklegen muss. Wir haben ihre Wohnung quasi am Hansaplatz gefunden.
Im Oskar-Niemeyer-Hochhaus.
Im Oskar-Niemeyer-Hochhaus. Also. Und ich habe eigentlich so die kleine Stadt in der Großen gesucht. Also wenn man das Buch gelesen hat, dann war schon klar, dass das jetzt kein Film für so ein Graffiti-Kreuzberg ist. Und ich habe eigentlich eher nach so einem bildungsbürgerlichen Ambiente und einem fast bundesrepublikanischem Flair gesucht. Orte, die so ein bisschen stehen geblieben sind, die das Zeitlose, was die Geschichte meiner Meinung nach mitgebracht hat, auch so ein bisschen unterstreichen. Naturgemäß hat sich der Osten natürlich viel stärker gewandelt als der Westen, wo es dann eben so Orte gibt wie die Paris-Bar, das Rogatski, das Theater des Westens und so Orte, die einfach ja immer noch so aussehen wie vor 20, 30 Jahren, auch wenn sich da natürlich auch gerade viel tut. Aber dennoch hat es immer noch diesen ganz besonderen eigenen Flair.
Ich hatte das Gefühl, dass die Architektur gerade dieser Orte in Berlin auch so ein bisschen die Architektur des Films vorgibt. Also das Oskar-Niemeyer-Hochhaus habe ich jetzt nicht ohne Grund nochmal genannt. Allein, weil ich mir vorkam, dass Lara selbst so eine Art ja, Bauhausprojekt, sehr rational, effektiv, streng mit sich selbst, streng mit der Umwelt. Aber auch die Bildgestaltung ist es. Ne? Das Bild ist schon da, dann kommt Lara erst rein. Das unterscheidet sehr stark die Art und Weise, wie sie mit Bildern in Oboi gearbeitet haben.
Ich glaube, da sind zwei Dinge zusammengekommen. Ich habe irgendwie doch als Filmemacher die Sehnsucht irgendwie nach Purismus, schlichter Schönheit. Also ich mag es nicht, wenn sich so unmotiviert die Kamera von links nach rechts bewegt. Und irgendwie suche ich doch so eine Klarheit in den Bildern. Vor allen Dingen in einer Zeit, wo doch mit der Kamera alles möglich ist und jeder Werbespot eine entfesselte, bewegte Kamera hat, ist so mein Anspruch an Bildsprache doch etwas, was wieder so in so eine Reduktion geht und das passte eben sehr gut zur Figur, die, wie du schon sagtest, natürlich auch so eine Strenge mit sich bringt und auch irgendwie gefangen ist so in ihrer Sicht auf die Dinge und deswegen ging das ganz gut zusammen mit unserer Idee, den Film in statischen Bildern zu erzählen, die Kamera eigentlich nie zu bewegen und somit so eine hermetische, ja fast abgeriegelte Welt zu erzählen, was glaube ich, dem Film ganz gut tut, aber für nicht alle immer von Vorteil war oder für Begeisterung gesorgt. Das heißt zum Beispiel für die Schauspieler, dass die Kamera keinen Impulsen folgen kann. Ne? Also man setzt damit natürlich auch klare Grenzen, indem man sich so bewegen kann als Schauspieler. Aber auch das hat irgendwann gut funktioniert, weil Grenzen auferlegen ja manchmal der Kreativität ganz gut tut. Ja? Und wenn man dann erstmal so die Spielregeln festgelegt hat, dann macht es auch Spaß, darin Lösungen zu finden.
Sie erzeugen damit aber auch das Bild eines Milieus. Wir haben hier die klassische Musik, wir haben West-Berlin, Bürgertum. Macht sich Lara der Film über das Bürgertum lustig und die Codes dieses Milieus oder ist es selber Teil dieses Milieus?
Weder noch. Ich würde sagen, es handelt von einer Frau, die gerne sich in diesem Milieu bewegen würde. Ja, sie ist nun mal Beamtin geworden und hat sich ganz anders entschieden, aber sie würde doch, glaube ich, gerne sich in dieser Welt bewegen und sucht sie halt auch irgendwie immer wieder auf. Ich glaube nicht, dass wir denunziatorischen Blick auf diese Welt haben, das würde ich mir gar nicht anmaßen und soweit kenne ich mich, so gut kenne ich mich dann eben auch in dieser Welt nicht aus, als dass ich da irgendwelche Kommentare machen könnte in die eine oder andere Richtung. Seit geraumer Zeit entdecke ich die klassische Musik mehr und mehr für mich, bin aber weit davon entfernt, so ein Experte auf dem Gebiet zu sein. Aber der Film war eine ganz gute Möglichkeit, um mich da so ein bisschen mehr reinzubegeben, zu recherchieren. Ich bin viel in Konzerten gewesen, habe auch die Darsteller mitgenommen, wir haben mit Musikern gesprochen, wir haben mit Pianisten über Werdegänge und so gesprochen. Aber wie gesagt, ich glaube, um da irgendwie da auch einen ironischen Blick drauf zu werfen, müsste man eigentlich viel mehr und viel gefestigter in dieser Welt unterwegs sein, weil diese Codes, die du ansprichst, die sind mir alle gar nicht so richtig bewusst.
Lara von Jan-Ole Gerster ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Davor war der Regisseur unser Gast. Vielen Dank.
Danke.